Die wir gemacht haben in der Wirkung von diesem Raum. Jeder Raum hat eine Jahreszahl, sie steht da oben, ihr könnt sie sehen vor einem inneren Auge. Und die Jahreszahl sollte, wenn möglich, nicht zu weit weg von der Jahreszahl im Kalender sein. Und ich würde sagen, ihr habt euch brutal angenähert. Das ist sehr gut, danke. Für alle, die sich da eingesetzt haben, der Sammy hat da sicher einen Hauptteil gehabt, aber nicht nur. Allen anderen auch herzlichen Dank. Ja, ich bin in der letzten Zeit bin ich etwa die mal mit den Spurgruppen unterwegs gewesen, wo ihr eingesetzt habt. Und ich habe ja die nicht geleitet, aber vielleicht begleitet. Es ist sehr interessant gewesen, was wir da darüber diskutiert haben, über euren weiteren Weg als Gemeinde. Und jetzt freue ich mich aber, dass ich auch wieder mal einen Gottesdienst mit euch zusammen erleben kann. Nicht nur immer mit der Spurgruppe da philosophieren, sondern auch da über, ja, dass wir uns da zusammen können. Gott und sein Wort aussetzen. Und ich möchte heute Morgen mit euch über die Frage nachdenken, der Christoph hat es schon gesagt, was können wir von den Pharisäern lernen? Normalerweise ist es ja motivierender, von einem positiven Beispiel zu lernen. Heute lernen wir jetzt mal ein bisschen von einem schwierigen Beispiel und schauen mal, was wir da können lernen. Jetzt sollte ich dann irgendwann mal eine Folie haben. Das Judentum zur Zeit von Jesus war nicht einheitlich, sondern es hat verschiedene Gruppen gegeben. Vielleicht wie wenn man heute würde sagen, ja, das Christentum, da gibt es orthodoxe Christen und es gibt katholische Christen und es gibt reformierte Christen. Und so war es auch im Judentum. Das Judentum hat ganz verschiedene Gruppen gehabt. Und zum Juden sein, hat es aber gewisse Sachen gehabt, wo man sich einig sein musste. Zum Beispiel haben alle Juden geglaubt, dass es nur einen Gott gibt. Der Gott Yahweh. Oder sie haben alle geglaubt, dass Israel erwählt ist. Sie haben nicht alle das Gleiche darunter verstanden. Sie sind sich nicht ganz einig gewesen, was die Erwählung bedeutet, aber sie haben geglaubt, dass Israel erwählt ist. Oder zum Juden können sein, hast du müssen noch die 5 Bücher Mose an die Tora glauben. Und das haben auch alle. Sie haben nicht alle an die anderen Bücher aus der Bibel geglaubt, aus dem Alten Testament, also Psalmen und Jeremia und Jesaja und so, aber an die 5 Bücher Mose haben sie alle geglaubt. Als Jude hast du den Tempel irgendwie wichtig gefunden. Das haben nicht alle gleich wichtig gefunden und das haben nicht alle ganz genau das Gleiche gedacht über den Tempel, aber alle hätten gesagt, der Tempel ist wichtig. Und als Jude hast du als Bub hast du eine Beschneidung erlebt, du hast den Sabbat gehalten und du hast dich an gewisse Speisegesetze gehalten, also zum Beispiel kein Schweinefleisch gegessen. So, das sind so Sachen, die die Juden verbunden haben. Aber abgesehen von dem hat es ganz verschiedene Gruppen gegeben unter den Juden. Zum Beispiel hat es Essener gegeben. Die Essener, das sind so Klosterfreaks gewesen. Die haben so in klosterähnlichen Siedlungen haben die gelebt, zum Beispiel in Qumran, und haben dort unter sich haben sie sich eigentlich abgeschottet von den anderen. Sie haben an die 5 Bücher Moses geglaubt, aber auch an alle anderen Bücher aus dem Alten Testament. Und sie haben gehofft, dass irgendwann der Messias kommt und Israel befreit. Und sie haben die Römer strikt abgelehnt. Das sind so die Essener gewesen. Eine zweite Gruppe, das sind Zeloten gewesen. Zeloten, das sind eigentlich Untergrundkämpfer gewesen, in abgelegenen Gebieten. Sie haben auch das ganze Alte Testament glaubt und sie haben immer mal wieder probiert, mit Nadelstich die Römer aus dem Land rauszutreiben. Also Guerillakampf, das hat nicht der Che Guevara erfunden oder so, sondern das haben sie gemacht. Sie haben gewusst, wir sind schwach, um einen offenen Krieg zu machen, aber wir sind stark genug, um etwa die mal so im Wochenrhythmus oder so ein paar römische Soldaten ins Jenseits katapultieren. Und das haben sie dann auch gemacht. Und zum Beispiel die zwei Leute, die links und rechts von Jesus gestorben sind, das sind wahrscheinlich Zeloten gewesen. Und der Barabbas, der an dem Kreuz, wo Jesus gestorben ist, hätte sollen sterben, ist wahrscheinlich auch ein Zelot gewesen. Und Jesus hat einen Jünger gehabt, der Simon, der Zelot, wird der genannt, der eben auch so ein Zelot gewesen ist. Dann hat es Sadduzäer gegeben. Sadduzäer, das sind so Oberschicht und Grundbesitzer gewesen. Sie haben nur die 5 Bücher Moses anerkannt. Alle anderen Schriften aus dem Alten Testament haben sie nicht anerkannt. Und sie haben auch nicht geglaubt, dass es zum Beispiel ein Leben nach dem Tod gibt. Und sie haben auch nicht geglaubt, dass irgendwann ein Messias kommt und die Römer aus dem Land treibt, sondern sie haben gefunden, ja sorry, es ist jetzt halt so, dass die Römer schon mal da sind, jetzt müssen wir mit ihnen kooperieren. Sie haben mit den Römern kooperiert und haben durch das eigentlich sehr viel Vorteil gehabt. Ein bisschen ähnlich wie Zöllner, sie waren eigentlich ein bisschen bessere Zöllner gewesen. Und zum Beispiel haben fast alle von ihnen haben zum Hohen Rat, also der Hohe Rat, muss umgekehrt sagen, der Hohe Rat, also das oberste Gremium der Juden, das hat zum grossen Teil aus Sadduzäer bestanden. Und auch der Hohe Priester, also der oberste Chef vom Tempel, wenn man so will, ist ein Sadduzäer gewesen. Und der ist von den Römern eingesetzt worden. Also das ist eigentlich wie ein Vassallenkönig gewesen. Der Römer hat gesagt, gut, wir setzen da einen ein, der schaut, dass die Juden ruhig sind, und das ist ein Sadduzäer gewesen. Und dann hat es eben noch die Pharisäer gegeben. Und die Pharisäer, die haben die römische Besatzung abgelehnt und haben sich vehement dagegen gewehrt, dass man immer mehr römische Kultur übernimmt als Juden. Oft sind sie Bauern oder Handwerker gewesen und sie haben ganz streng gelebt nach dem Gesetz vom Alten Testament. Und sie haben geglaubt, dass der Messias irgendwann kommen wird und die Römer rausrührt. Und zwar haben sie geglaubt, dass der Messias an dem Tag kommt, wo es am ganzen Volk Israel würde gelingen, ohne Sünde zu leben. Und darum sind sie auch immer so hässig geworden, wenn irgendeiner dann wieder eine Sünde gemacht hat. Weil schon wieder ein Tag vorbei. Schon wieder und so. Ach nein und so. Sie haben immer wieder gehofft, oh, jetzt kommt dann vielleicht der Tag, wo wir schaffen und so. Und nachher, oh nein, nein und so. Und sie haben den Eindruck gehabt, dass sie haben eigentlich gesagt, dass das ganze jüdische Volk ist ein Volk von Priestern. Das glauben wir ja auch, oder? Wir glauben das allgemeine Priestertum und so. Und das haben sie auch geglaubt. Sie haben geglaubt, alle sind im Grunde genommen Priester. Und darum haben sie gefunden, dass auch alle müssen nach dem Gesetz leben, wo eigentlich nur Priester hätten müssen leben. Also besondere Reinigungsvorschriften und so. Das sind eigentlich Sachen, die nur Priester hätten sollen machen. Aber sie haben dann gesagt, ja, alle sind Priester, also müssen auch alle nach dem priesterlichen Gesetz leben. Die Pharisäer sind eigentlich die religiöse Volkspartei gewesen von der Zeit von Jesus. Und sie sind extrem beliebt gewesen. Wir würden vielleicht denken, ja, Pharisäer und so, das ist für uns ein sehr negatives Wort. Aber zur Zeit von Jesus ist das ein sehr positives Wort gewesen. Sie sind die gewesen, wo die Leute haben wollen sein wie sie. Sie sind, in vielem kann man auch sagen, sind sie so ein bisschen die Evangelikalen gewesen unter den Juden. So. Sie sind die, die es ernst genommen haben und die aber nicht irgendwie Macht gehabt haben. Jetzt, Jesus und die Pharisäer, die haben ganz vieles gemeinsam gehabt. Ich habe eine Liste gemacht, was sie alles so das Gleiche geglaubt haben. Sie haben zum Beispiel, die Pharisäer haben wie Jesus geglaubt, dass wir leben nach dem Wort Gottes. Oder die Pharisäer haben sich gegen Verführung und Sünden und so haben sie sich gewehrt, sie haben das abgelehnt, wie auch Jesus auch. Sie haben zur Umkehr gerufen. Sie haben gesagt, wir sollen unser Leben verändern, wie Jesus auch. Sie haben an ein Leben nach dem Tod geglaubt, wie Jesus. Sie haben erwartet, dass das Reich Gottes kommt. Jesus hat die ganze Zeit vom Reich Gottes predigt und alle Gleichnisse sagen so, ja, das Reich Gottes sieht so und so aus und so. Und das haben die Pharisäer auch gemacht. Sie haben erwartet, dass das Reich Gottes kommt. Die Pharisäer haben gebetet, gefastet und den Zehnten gegeben, wie Jesus auch. Sie haben an Nächstenliebe geglaubt, also wenn Jesus so kommt und Sachen sagt über Nächstenliebe. Das hat Jesus nicht erfunden, meine Damen und Herren. Der Hillel, das war ein Pharisäer, hat das vor Jesus schon gesagt. Wortwörtlich das Gleiche. Oder wenn Jesus sich für die Ehe eingesetzt hat, dass man die Ehe hochhalten soll, dann hat Jesus das nicht selber erfunden. Das hat der Schamai, das war auch ein Pharisäer, hat das lang vor Jesus gesagt. Jesus ist den Pharisäer extrem nahe gestanden. Es ist ja so, dass man nicht mit denen am meisten streitet, die einem am weitesten weg sind. Sondern man streitet immer mit denen am meisten, die einem eigentlich am nächsten sind. Ich habe noch nie ein Streitgespräch gehabt mit einem katholischen Priester. Warum auch? Das bringt überhaupt nichts. Wir wissen schon längstens, dass wir vieles haben, wo wir nicht gleich sehen. Aber mit Evangelikalen, da habe ich schon gestritten, bis am Bach oben. Ich habe mal ein Buch geschrieben über die sogenannte Frauenfrage. Das ist, kein einziger Katholik hat mich kritisiert. Die haben gefunden, ja, der ist eh jenseits, oder? Vergiss es. Aber die Frommen, die haben mich kritisiert. Und so ist es auch bei Jesus gewesen und den Pharisäern. Er hat mit ihnen gestritten, weil sie es doch so ernst genommen haben mit dem Glauben. Das war ja gerade der Grund gewesen, dass es sich gelohnt hat, mit ihnen zu streiten. Jesus war nicht ein Find von den Pharisäern. Er ist ihnen sehr, sehr nahe gestanden. Jesus hat bei den Pharisäern gegessen. Die Pharisäer haben ihn gewarnt, dass der Herodes ihn umbringen will. Der Nikodemus, der mit ihm einmal geredet hat, mitten in der Nacht, war ein Pharisäer. Auch der Paulus hat übrigens lang nach seiner Bekehrung gesagt, ich bin ein Pharisäer, nicht ich war ein Pharisäer. Der Paulus war Pharisäer und ist Pharisäer geblieben. Und auch in der Gemeinde in Jerusalem hat es eine Gruppe der Pharisäer. Es gibt sogar jüdische Gelehrte, zum Beispiel der Martin Buber, das ist ganz ein Bekannter, der sagt, Jesus sei ein Pharisäer gewesen. Und er meint das positiv, er meint es überhaupt nicht negativ. Er freut sich darüber. Er sagt, Jesus ist der Pharisäer so nah gewesen, dass es jüdische Gelehrte gibt, die sagen, er ist ihnen nicht nur nah gewesen, sondern er ist einer von ihnen. Jetzt, wenn Jesus und die Pharisäer sich so nah gewesen sind, was hat Jesus dann zu kritisieren gehabt an diesen Pharisäer? Wir lesen doch die ganze Zeit, Jesus kritisiert die Pharisäer. Was war es dann, was er nicht gut gefunden hat? Und ich möchte euch da 5 Punkte nennen heute Morgen. Wir lesen heute jetzt noch das halbe Neue Testament durch. Könnt ihr euch mal darauf einstellen. Erster Punkt: unechte Frömmigkeit und Heuchelei. Das heisst da, Jesus sagt das, das Lehramt des Mose haben heute die Schriftgelehrten und die Pharisäer inne. Richtet euch daher nach allem, was sie euch sagen und befolgt es. Das sagt Jesus über Pharisäer. Er sagt, macht genau das, was sie sagen. Es ist richtig, was sie sagen. Doch richtet euch nicht nach dem, was sie tun, denn sie reden zwar, handeln aber nicht danach. Das ist das Problem gewesen. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr seid wie weißgetünchte Gräber. Von außen sehen sie schön aus, innen aber sind sie voll von Totengebeinen und von Unreinheit aller Art. Genauso seid auch ihr, nach außen hin erweckt ihr bei den Menschen den Anschein, gerecht zu sein, in Wirklichkeit aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzeslosigkeit. Die Heuchelei übrigens ist das, was Jesus auch den Sauerteig der Pharisäer nennt, denen, die das etwas sagt. Und das ist der erste Punkt, den er ihnen kritisiert hat. Sie glauben zwar das Richtige, aber ihre Frömmigkeit ist unecht und sie sind eigentlich Heuchler. Der zweite Punkt war, sie haben Verachtung und Gleichgültigkeit gezeigt. Das heisst da zum Beispiel, dass ein Pharisäer gesagt hätte, glaubt denn auch nur einer von den führenden Männern und von den Pharisäern an ihn, also an Jesus? Das tut doch nur dieses Volk, das das Gesetz nicht kennt, diese Leute, die verflucht sind. So haben die Pharisäer über das normale Volk gedacht. Es sind eigentlich irgendwelche Spinner, die verflucht sind. Also negativer kann man ja nicht mehr reden über seine Mitmenschen. Oder es heisst da, die Pharisäer sagten zu den Jüngern, wie kann euer Meister nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen? Jesus hörte das und erwiderte, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht und denkt einmal darüber nach, was jenes Wort bedeutet. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Dann versteht ihr, dass ich nicht gekommen bin, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Also die Pharisäer haben wieder den Eindruck gehabt, wir sind etwas Besseres, wir sind etwas mehr Besseres. Und sie hätten nie mit irgendwelchen Zöllner oder Prostituierten oder sonstigen unfrommen Leuten geschwätzt, geschweige denn mit ihnen zusammen gegessen. Die Leute verachtet, sie sind ihnen völlig egal gewesen. Und das ist so ein zweiter Punkt, den er kritisiert. Der dritte Punkt ist Stolz und Unbußfertigkeit. Jesus sagt da, der Pharisäer stellte sich selbstbewusst hin und betete, ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Ich bin kein Räuber, kein Betrüger und kein Ehebrecher. Und ich bin auch nicht wie jener Zolleinnehmer dort. Ich faste 2 Tage in der Woche und gebe den Zehnten von allen meinen Einkünften. Und dann sagt Jesus, ich sage euch, jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Aber wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Und dann sagt er, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr verschließt den Menschen das Himmelreich, selbst geht ihr nicht hinein und die, die hineingehen wollen, lasst ihr nicht hinein. Also die Pharisäer sind zu stolz gewesen, zum Jesus als Messias zu anerkennen. Sie sind zu stolz gewesen, zu sagen, ja okay, stimmt, all die Wunder und so, die er macht, das beweist eben doch, dass er der Messias ist. Sie haben das ja auch gesehen. Aber sie haben den Stolz nicht können überwinden. Und durch das haben sie anderen Leuten, die eigentlich hätten wollen an Jesus glauben, haben sie es noch schwer gemacht, an ihn zu glauben, weil sie eben sehr angesehen gewesen sind und sehr viel Einfluss gehabt haben. Jetzt das vierte. Die vierte Kritik war Gesetzlichkeit und Verbissenheit. Es heisst da, in jener Zeit ging Jesus an einem Sabbat durch die Felder. Seine Jünger waren hungrig und fingen an, Ähren abzureißen und die Körner zu essen. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu ihm, was deine Jünger da tun, ist am Sabbat nicht erlaubt. Jesus entgegnete, habt ihr nicht im Gesetz gelesen, dass die Priester auch am Sabbat im Tempel Dienst tun. Jetzt macht Jesus da einen spannenden Trick. Er sagt ja, ihr glaubt doch, dass alle Priester sind. Jetzt wollen wir doch mal schauen, was Priester gemacht haben. Also er probiert es jetzt mit der eigenen Waffe zu schlagen. Sagt er, habt ihr nicht gelesen, dass die Priester auch am Sabbat im Tempel Dienst tun? Sie übertreten also die Sabbatvorschriften und werden trotzdem nicht schuldig. Wenn ihr begriffen hättet, was es heißt, Barmherzigkeit willig und nicht Opfer, dann hättet ihr nicht Unschuldige verurteilt. An einem anderen Sabbat, als Jesus in die Synagoge ging und lehrte, da war dort ein Mann, dessen rechte Hand verkrüppelt war. Die Schriftgelehrten und Pharisäer beobachteten Jesus aufmerksam. Sie wollten sehen, ob er am Sabbat heilen würde. Nun wandte sich Jesus zu den Schriftgelehrten und Pharisäern und sagte, ich frage euch, was ist richtig, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses, einem Menschen das Leben zu retten oder ihn ins Verderben zu stürzen? Er sah sie alle der Reihe nach an. Und jetzt hat er erwartet, dass sich ein Einziger für den Mann einsetzt. Oder damals eine verkrüppelte Hand hat bedeutet, du bist ein Bettler. Du lebst auf dem untersten sozialen Niveau. Jetzt stellt er einen Führer, wenn du dir mal die Situation vorstellen, und der Mann steht da mit seiner verkrüppelten Hand. Und Jesus sagt, ist es richtig, den zu heilen heute oder nicht? Und er schaut einen nach dem anderen an. Jedem schaut er in die Augen. Und kein einziger hat gesagt, ja, Jesus, heilen. Niemand. Weil sie haben gedacht, ja, das ist eine Sünde und wenn das jetzt heute passiert, dann wird heute der Messias nicht kommen. Das ist ja ihr Grund gewesen, dass sie so scharf darauf gewesen sind, ja, keine Sünde zu machen. Dann befahl er dem Mann, strecke deine Hand aus. Der Mann tat es und seine Hand war geheilt. Und jetzt hätten wir können denken, jetzt denken sie, Halleluja, Jesus ist doch der Messias. Aber dann heisst, da wurden sie von sinnloser Wut gepackt und berieten miteinander, was sie gegen Jesus unternehmen könnten. Also sie sagen, lassen uns umbringen, er hat die Hand geheilt. Weh euch, ihr Pharisäer! Ihr gebt den zehnten Teil von Kräutern wie Minze und Raute und von sämtlichen Gemüsesorten und lasst dabei die Forderungen der Gerechtigkeit und der Liebe Gottes außer Acht. Diese sollt ihr erfüllen und das andere nicht unterlassen. Und zum Pharisäer Simon hat er gesagt, wer aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Und Pharisäer haben eben den Eindruck gehabt, mit ihnen müssen wir eigentlich nichts vergeben. Und weil sie das den Eindruck hatten, sind sie lieblos geworden. Lieblos gegenüber Gott und lieblos gegenüber den Menschen. Also Gesetzlichkeit und Verbissenheit. Und der letzte Punkt, den er ihnen kritisiert hat, war wenig geistliche Wirkung. Sie kamen nach Kapernaum. Gleich am darauffolgenden Sabbat ging Jesus in die Synagoge und sprach dort zu den Menschen. Sie waren von seiner Lehre tief beeindruckt, denn er lehrte sie nicht wie die Schriftgelehrten und Pharisäer, sondern mit Vollmacht. Sie haben gelehrt, aber es war total wirkungslos gewesen. Der das getan hat, einen Blindgeborenen geheilt, kann unmöglich von Gott kommen, sagten einige der Pharisäer. Er hält ja den Sabbat nicht. Andere aber meinten, wie kann ein Mensch, der sündigt, solche Wunder tun? Klammer im Gegensatz zu uns. So kam es unter ihnen zu einer Spaltung. Also nicht alle Pharisäer sind Jesus gleich kritisch gegenübergestanden, aber im Großen und Ganzen schon. Und die 5 Kritikpunkte, die es also gibt, sind die: unechte Frömmigkeit und Heuchelei, Verachtung und Gleichgültigkeit, Stolz und Unbußfertigkeit, Gesetzlichkeit und Verbissenheit und wenig geistliche Wirkung. Und das, obwohl sie ganz viel Gutes geglaubt haben. Sie haben das alles geglaubt, dass wir uns nach Gottes Wort richten und dass wir uns nicht versündigen und dass wir umkehren und dass es Leben nach dem Tod gibt und alles, was wir vorher angeschaut haben. Sie haben so viel Richtiges geglaubt. Und Jesus hat ja nie gesagt, ihr glaubt die Sachen nicht. Er hat ja gesagt, es ist gut, dass ihr das glaubt. Und obwohl sie so viel Richtiges geglaubt haben, hat so krasse Kritikpunkte gegeben. Unechte Frömmigkeit und Heuchelei, Verachtung und Gleichgültigkeit, Stolz und Unbußfertigkeit, Gesetzlichkeit und Verbissenheit und wenig geistliche Wirkung. Jetzt die Frage ist, wie sieht es bei uns aus? Ich weiss nicht, wie es euch geht, aber ich kenne das alles aus meinem eigenen Leben. Alles. Unechte Frömmigkeit und Heuchelei. Hey, ich bin schon, weiss ich was, 35 Jahre im frommen Kuchen unterwegs. Ich weiss, was man muss sagen, zum fromm dastehen. Ich weiss, was ich muss sagen und wie ich muss gehen, um vielleicht ein bisschen frömmer und geistlicher wirken, als ich bin. Ich tue ja nicht, weißt, 180 Grad anders mich geben. Es ist ja nicht so, dass es komplett falsch ist. Aber so 20% ein bisschen aufdoppeln. Oder Verachtung und Gleichgültigkeit. Manchmal fällt es mir schwer, irgendwelche Leute, die mit einer Alkoholfahne im Zug einsteigen, ernst zu nehmen. Gerade letztens bin ich mit dem Zug heimgefahren, wo irgendwie Winterthur hat, irgendwie gegen einen anderen Club gewonnen, irgendwie beim Cup, gegen St. Gallen, glaube ich, oder so. Da sind 3 eingestiegen mit einem Bierglas in der Hand. Oder? Ein Dösli, das kennen wir, aber ein Bierglas in der Hand. Nicht gegen ein Bierglas, aber es gehört sich eigentlich nicht, ein Bierglas zu klauen im Resti neben dem Zug. Und dann da. Und nachher sind sie schon wankend reingekommen. Und wie es der Zufall so will, sind die alle 3 in mein Abteil hineingesessen. Es ist mir schwer gefallen, sie nicht zu verachten. Sie sind mir sowas von auf den Keks gegangen. Stolz und Unbußfertigkeit. Wisst ihr, auf was ich am meisten stolz bin? Auf meine Demut. Gesetzlichkeit. Ich habe den Eindruck, ich sage recht eine entspannte Person. Aber es gibt dann schon Sachen, die für mich dann irgendwann fertig ist. Und es gibt Sachen, wo ich denke, wenn das, verstehst du, ich würde es nicht so sagen, aber wenn du das machst, dann bist du jenseits von Eden. Das geht als Christ nicht. Es geht einfach nicht. Und geistliche Wirkung. Manchmal schon. Wenn ich zur Zeit von Jesus gelebt hätte, ich glaube nicht, dass ich eine Aufnahmeprüfung machen musste, um zu den Pharisäern zu kommen. Ich glaube, die hätten gesagt, komm, wir kennen dich ja, Christian. Pass es schon zu uns. Jetzt, was hat Jesus von den Pharisäern unterschieden? Eigentlich kann man sagen, das, was er an ihnen kritisiert hat, einfach das Gegenteil davon, das hat ihn unterschieden. Und wenn wir uns fragen heute, was können wir von den Pharisäern lernen, dann können wir sagen, machen wir einfach das Gegenteil von dem, was er kritisiert an den Pharisäern. Das wäre zum Beispiel, sei echt. Es gibt keinen Grund, warum du dich da musst irgendwie frömmer geben, als du bist. Und du musst auch nicht heucheln da. Gott ist auch nicht angewiesen auf deine fromme Fassade. Im Gegenteil, die fromme Fassade ist das, was dich von Gott trennt. Gott kann sehr gut mit deiner Schwachheit umgehen, solange du ehrlich bist. Wenn du nicht alles im Griff hast in deinem Leben, dann bist du in einer guten Gesellschaft da. Keiner von uns hat alles im Griff im Leben. Du darfst ehrlich sein. Wir halten das aus. Und wenn wir es nicht aushalten, ist es unser Problem und nicht dein. Oder Wertschätzung. Sei wertschätzend. So wie Jesus dich liebt, liebt er auch deinen Nächsten. Und wenn du deinen Mitmensch nicht lieben kannst, zeigt das, dass du nicht begriffen hast, wie sehr Gott dich liebt. Weil wenn du wüsstest, wie sehr Gott dich liebt, dann wüsstest du auch, dass er den anderen liebt und dann würdest du ihn auch lieben. Aber wenn du ihn nicht liebst, zeigt das, dass du nicht weißt, dass er den anderen liebt und das kommt nur davon, dass du nicht weißt, dass er dich liebt. Kommst du raus? Es ist dein Problem, wenn du jemanden nicht wertschätzen kannst. Und geistlich gesehen hast du vielleicht manchmal auch eine Bierfahne. Sei demütig und lernbereit. Jünger bedeutet Lehrling. Das ist das, was das Wort bedeutet. Jünger bedeutet Lehrling. Und wir sind herausgefordert, bis zum letzten Atemzug jünger zu bleiben. Aber das können wir nur, wenn wir Lernende bleiben. In dem Moment, wo du aufhörst, dazu zu lernen, wirst du kein Jünger mehr sein. Sei beflügelt. Gott macht dich frei. Das Evangelium macht dich frei. Du darfst versehnt um Vergebung leben. Es gibt keinen Grund für Gesetzlichkeit und Verbissenheit. Jesus kommt nicht dann zurück, wenn wir alle sündlos gelebt haben. Jesus kommt irgendwann zurück. Es hat nichts mit uns zu tun. Und sei wirksam in der Kraft vom Heiligen Geist. Sei wirksam. Jesus will deine Schwachheit brauchen. Wenn du nicht wirksam bist, dann ist es nicht wegen deiner Schwachheit, sondern weil du meinst, dass du es allein kannst vielleicht, oder weil du stolz bist. Das ist das Problem von fehlender Wirksamkeit, aber sicher nicht deine Schwachheit. Krishna gemeint, Martale, die haben die Punkte so cool gefunden, dass sie die gerade zu ihren Werten erhoben haben. Sie haben gesagt, das sind unsere Werte, so wollen wir leben. Das ist das Design von der Krishna-Gemeinde Martale. Also nicht irgendwie von einer amerikanischen Megachurch, sondern ich meine Martale. Also, sorry, mit denen könnt ihr es eigentlich noch aufnehmen. Sie haben gesagt, so wollen wir leben als Gemeinde. Echt, authentisch, ehrlich und wahr und wertschätzend. Sie haben immer noch drei Begriffe angeschrieben, die das ein bisschen umschreibt. Weitherzig, liebevoll und ermutigend. Lernbereit, demütig, jüngerschaftlich und zuhörend und beflügelt, inspiriert, versöhnt, befreit. Wirksam, überströmend, gemeinsam und dienend. So haben sie es so ein bisschen umschrieben. Sie haben gesagt, das wollen wir, dass das unser Miteinander prägt. Und ich glaube, dass das eine Wirkung hat, wenn wir so leben würden. Ich glaube, dass das unsere Gemeinschaft würde verändern zum Positiven, wenn solche Werte, in dem Mass, wie solche Werte unser Miteinander prägen. Natürlich müssen wir auch noch das Richtige glauben. Natürlich ist es wichtig, was wir glauben. Aber die Frage ist, wie wir das machen. Wie wir das Richtige glauben. Und ich glaube eben, es ist inspirierender, wenn wir es echt glauben. Und wenn wir wertschätzend unterwegs sind und lernbereit und beflügelt und wirksam. Es kommt nicht nur darauf an, das Richtige zu glauben. Weil die Pharisäer haben das Richtige geglaubt. Es kommt nicht nur darauf an, dass wir die richtigen theologischen Aussagen machen können. Sondern es kommt darauf an, dass unser Glaube echt ist und lernbereit und wertschätzend, beflügelt und wirksam. Was können wir von den Pharisäern lernen? Sei echt, sei wertschätzend, sei lernbereit, sei beflügelt, sei wirksam. Lieber ein bisschen weniger, dafür ein bisschen echter. Ein bisschen wertschätzender. Ein bisschen demütiger, ein bisschen lernbereiter. Ein bisschen beflügelter. Und ein bisschen wirksamer. Ich möchte beten. Jesus, ich will dir Danke sagen für alles, was wir richtig glauben. Ich will dir Danke sagen für alle Erkenntnisse, die du uns geschenkt hast. Und dass wir dürfen Theologie vertreten, die sich auf der Bibel basiert und wo wir es ernst nehmen und wo es uns wirklich ein Anliegen ist, das Richtige zu glauben. Aber schenke uns, dass wir nicht nur das Richtige glauben, sondern dass wir das Richtige auch noch richtig glauben. Und bewahre uns davor, dass wir irgendwo im Kleinen oder im Grossen zu Pharisäer werden. Wo irgendwie fromme Fassaden aufrechterhalten haben, aber wenig Echtes dahinter war. Wenig Wertschätzendes und Wirksames dahinter war. Bitte ich, dass du uns hilfst, jedem Einzelnen von uns, dass wir den Schritt tun können, den du für uns jetzt vorgesehen hast. Ich danke dir dafür. Amen.